NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. US-Präsident Donald Trump sieht sich durch den Mueller-Bericht entlastet. Nach dem Kreuzfahrtunglück von Norwegen wird ermittelt. Die CDU-CSU stellt ihr Europawahlprogramm vor. Und in Mosambik bleibt die Lage trotz kleiner Fortschritte katastrophal. Das sind einige unserer Themen heute. Erst einmal aber, wie sollte es anders sein, nach London. Dort beginnt in diesen Minuten die nächste Unterhausdebatte zum Brexit. Der Austrittstermin 29. März, der kommende Freitag, ist verschoben. Viel mehr aber ist immer noch nicht klar. Am Wochenende geriet Premierministerin Theresa May gehörig unter Druck. Die Brexit-Hardliner ihrer eigenen Partei wollten sie stürzen, hieß es in britischen Medien. Heute soll nun über den weiteren Brexit-Fahrplan debattiert werden. Jens-Peter Marquardt in London, sind dies die letzten Stunden der Theresa May?
Noch nicht, würde ich sagen, denn dieser Putsch, über den die Zeitungen am Wochenende berichtet hatten, der hat sich merkwürdigerweise mal wieder verflüchtigt. In der Kabinettssitzung heute am Nachmittag oder heute Vormittag war das ja schon, war davon überhaupt nicht mehr die Rede. Kein einziger Minister ist da aufgestanden und hat ihren Rücktritt gefordert. Also es ist wieder so wie in den vergangenen Monaten immer. Irgendeiner fordert den Rücktritt und sie bleibt trotzdem zunächst mal Premierministerin.
May bleibt Premierministerin und sie will ein drittes Mal über ihr Austrittsabkommen abstimmen lassen. Ist das denn überhaupt noch sinnvoll?
Das ist sinnvoll deswegen, weil dann ja eben Großbritannien geregelt mit einem Abkommen aus der EU austreten könnte. Für diesen Fall hat ja die EU den Briten bis zum 22. Mai Zeit gelassen, um dann eben all diese Vorbereitungen zu treffen, alles in Gesetze umzusetzen etc. Aber zur Bedingung gemacht, dass in dieser Woche das Austrittsabkommen, das zwischen London und Brüssel ausgehandelt wurde, abgesegnet wird vom Unterhaus. Und jetzt ist Theresa May gerade ins Unterhaus gegangen und hat gesagt, nach Lage der Dinge jetzt hat sie keine Mehrheit und deswegen macht es zurzeit auch keinen Sinn, dieses Austrittsabkommen ins Unterhaus zu bringen. Aber sie werde in den kommenden Tagen weiter versuchen, noch eine Mehrheit zu finden.
Nun muss man doch noch mal ganz kurz drüber nachdenken. Was wäre denn, wenn May zurücktreten oder stürzen sollte? Dass sie zurücktritt, ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass sie es freiwillig tut. Wer kommt denn dann? Was kommt dann?
Das ist eine gute Frage. Es gibt keinen natürlichen Nachfolger. Es müssten sich erst einmal in der konservativen Partei die beiden Flügel auf einen Nachfolger einigen. Also die Hardline-Brexiteers und die Gemäßigten, die Moderaten, die zumindest einen sanften Ausstieg aus der EU wollen. Und die bekämpfen sich bisher ja aufs Blut. Deswegen gibt es auch keine Mehrheit fürs Austrittsabkommen. Also das könnte eine lange Hängepartie werden. Deswegen ist es auch so schwierig jetzt in dieser ganz kritischen Phase den Regierungschef zu entmachten und Theresa May loszuwerden. Also ich glaube, das wird noch eine längere Hängepartie werden.
Eine längere Hängepartie. Zweites Referendum oder harter Brexit, das sind ja die beiden Pole, zwischen denen sich alles bewegt. Was meinen Sie denn? Wohin geht diese Entwicklung? Ich weiß, schwierige Frage, muss aber sein.
In der Tat. Ich glaube, wir werden morgen früh etwas mehr darüber erfahren oder auch am späten Abend, denn es sollen ja heute Abend, soll zumindest die Grundlage dafür gelegt werden, dass dann in dieser Woche noch Testabstimmungen stattfinden. Und dann wird man sehen, welche Alternativen ein bisschen mehrheitsfähiger sind als das Austrittsabkommen. Ich glaube persönlich, dass es nicht zum No-Deal-Brexit kommt. Ob es zum zweiten Referendum kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Austrittsabkommen hat noch eine Chance, nämlich dann, wenn der Druck knallhart wird, vielleicht Ende dieser Woche.
Jens-Peter Marquardt aus London, vielen Dank. Seit Monaten haben die USA auf den Bericht des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller gewartet. Im Kern geht es um geheime Absprachen des Trump-Lagers mit Russland. Am Wochenende nun hat Mueller den Bericht dem Justizminister übergeben. Und der hat eine Zusammenfassung geschrieben. Mehr ist bisher nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump sieht sich durch den Bericht total entlastet, wie er selber sagt. Die Demokraten kritisieren, das noch zu wenig bekannt ist, scheinen aber insgesamt etwas geschockt zu sein. Aus Washington, Martina Butler.
Donald Trump freut sich über den Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Mueller.
So it's complete exoneration, no collusion, no obstruction. This was an illegal takedown.
that fail.
Er sei komplett entlastet. Es habe keine geheime Zusammenarbeit seines Wahlkampfteams mit den Russen gegeben und er habe die Justiz nicht behindert. So fasst Trump die Erkenntnisse des Mueller-Berichts zusammen. Das ist nicht ganz so, protestieren seine politischen Gegner. Die Demokraten sagen, die Sache mit der Justizbehinderung stehe immer noch im Raum, da habe der Sonderermittler Trump nicht entlastet. Der Kampf um die Deutungshoheit des Mueller-Berichts läuft in den USA auf Hochtouren. Jerry Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, bringt die Forderungen der Demokraten auf den Punkt.
Es sollten so viele Informationen wie möglich, so bald wie möglich öffentlich gemacht werden. Und wir werden den Justizminister vorladen, um auszusagen.
Bisher hat der Kongress nur eine vierseitige Zusammenfassung des Berichts bekommen. Justizminister Barr hat Transparenz im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten versprochen. Deshalb brütet er jetzt darüber, was er veröffentlichen kann und was nicht. Trumps Sprecherin Sarah Sanders attackiert unterdessen die Demokraten, weil sie jetzt nicht einfach Ruhe geben. Nach zwei Jahren, nach 2800 Vorladungen, 500 Zeugen, Millionen Seiten und Dokumenten und 25 Millionen Dollar an Steuergeldern, die verschwendet wurden, ist es immer noch nicht genug für die Demokraten. Das ist unglaublich. Viele Politiker der Demokraten sehen allerdings noch zahlreiche offene Fragen und wollen nicht auf die Worte von William Barr vertrauen. Schließlich hatte der sich durchaus kritisch über die Mueller-Ermittlungen geäußert, bevor er Justizminister geworden ist. Katie Hill, Abgeordnete der Demokraten, sagt auf CNN, wir haben eine vierseitige Zusammenfassung, die von einem Mann geschrieben wurde, der von Trump handverlesen wurde, damit er das alles so positiv wie möglich aussehen lässt. Bevor wir also nicht den ganzen Bericht haben, sollten wir nicht irgendwelche Schlüsse ziehen. John Kasich, Trump-Kritiker aus den republikanischen Reihen, warnt die Demokraten, sich in etwas zu verrennen.
Sie hatten bei den Kongresswahlen so viel Erfolg nicht wegen der Trump-Ermittlungen, sondern weil sie Positionen zur Gesundheitsreform formuliert haben und weil sie sich gegen eine Rhetorik gestellt haben, die die Menschen nicht mehr wollen.
Move on. Man solle die Mueller-Ermittlungen endlich zu den Akten legen und sich anderen Themen widmen. Das ist der Appell vieler Republikaner. Dabei wird womöglich der US-Präsident selbst das Thema nicht loslassen. Denn Mueller's Schluss, dass es keine geheimen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampflager und Russen gegeben hat, ist für ihn ein deutlicher Sieg. Und das wird er womöglich versuchen, politisch für sich im Wahlkampf für seine Wiederwahl im kommenden Jahr zu nutzen. Erste Chance dafür am kommenden Donnerstag bei einem Auftritt in Michigan.
Martina Butler. Ist die Hexenjagd auf Donald Trump, wie er selber die Ermittlungen gegen sich genannt hat, nun beendet? Ist Trump durch das, was bisher aus dem Bericht bekannt ist, vollkommen entlastet? Was bedeutet der Bericht für die derzeitige politische Debatte in den USA? Martin Ganselmeier aus unserem Studio Washington kommentiert.
US-Präsident Trump hat einen wichtigen Etappensieg geschafft. Sonderermittler Mueller hat den Verdacht entkräftet, dass Trump und sein Wahlkampfteam konspirativ mit Russland gegen Hillary Clinton zusammengearbeitet haben. Nach zwei Jahren schwebt diese dunkle Wolke nicht mehr über dem Weißen Haus. Dass Trump jedoch im Mueller-Bericht eine komplette und totale Entlastung sieht, stimmt so nicht. Vom Vorwurf der Justizbehinderung hat Mueller den Präsidenten ausdrücklich nicht freigesprochen. Umso wichtiger ist es, dass der Kongress und die Öffentlichkeit möglichst bald den kompletten Mueller-Bericht lesen können und nicht nur die vierseitige Zusammenfassung des Justizministers. Aus dem Schneider ist Trump ohnehin längst noch nicht. Mueller hat bewusst mehrere Ermittlungsstränge an Staatsanwaltschaften, zum Beispiel in New York, ausgelagert. Dort laufen mehrere Verfahren gegen Trump, unter anderem wegen Steuer- und Bankbetrugs, wegen Bestechung und Geldwäsche. Vor Gericht müsste sich Trump allerdings erst dann verantworten, wenn er nicht mehr Präsident ist. Und genau das ist jetzt das Dilemma der Demokraten. Verständlich, dass sie weiter bohren wollen. Zu viele Fragen sind noch offen. Warum haben so viele Mitarbeiter Trumps über ihre Russland-Kontakte unter Eid gelogen? Warum wusste Trump im Voraus, dass WikiLeaks die gehackten Clinton-Mails veröffentlicht? Alles berechtigte Fragen, denen die Demokraten in mehreren Kongressausschüssen auf den Grund gehen wollen. Doch politisch ist dies eine gefährliche Gratwanderung. Abseits der Hauptstadtblase Washington sind viele Amerikaner das Thema leid. Zwei Jahre lang hat ein hochangesehener Sonderermittler untersucht und Trump zumindest in puncto Verschwörung entlastet. Warum lassen die Demokraten Trump nicht endlich in Ruhe, werden sich viele Bürger in der Mitte des Landes fragen. Warum verhalten sie sich wie schlechte Verlierer? Auch deshalb hatte die Vorsitzende der Demokraten im Kongress Nancy Pelosi recht, als sie kürzlich die jungen Linken in ihrer Fraktion zurückpfiff. Deren voreilige Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren klingen heute wie eine Vorverurteilung. Leider verhält sich Trump genauso verantwortungslos. Statt die Arbeit von Sonderermittler Mueller zu loben, schimpft er weiter über dessen angebliche Hexenjagd. Nein, es war keine Hexenjagd, sondern eine verdienstvolle Arbeit unabhängiger Ermittler. Und mehr noch, ein wichtiges Signal, dass die Gewaltenteilung in den USA funktioniert. Zu guter Letzt darf eine Erkenntnis aus dem Mueller-Bericht nicht unter den Tisch fallen, auch wenn sie kaum mehr Beachtung fand. Mueller hat nachgewiesen, wie dreist Russland die Wahl zugunsten Trumps beeinflussen wollte. Dies sollte auch Demokraten in Europa eine Warnung sein.
Martin Ganselmeier kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Norwegen hat nach dem Drama um das Kreuzfahrtschiff Viking die Aufarbeitung begonnen. Ungeklärte Fragen gibt es einige. Wie können mehrere Schiffsmotoren gleichzeitig ausfallen? Warum ist die Viking trotz des gewaltigen Wellengangs überhaupt ausgelaufen? Die Polizei untersucht jetzt die Havarie, bei der am Wochenende mehrere hundert Passagiere mit Hubschraubern evakuiert werden mussten. Carsten Schmiester berichtet.
Reine Routine, sagt die norwegische Polizei und kündigt eine offizielle Untersuchung der beinahe Katastrophe vor der stürmischen Westküste an. Begründung, es habe schließlich erhebliche Gefahr für viele Menschen bestanden. Da müsse geprüft werden, ob sich jemand strafbar gemacht habe. Einen konkreten Verdacht gebe es allerdings nicht, auch nicht gegen den Kapitän, dem zwei Lotsen grünes Licht für die Passage des berüchtigten Seegebietes Hustavika gegeben hatten. Die Polizei untersucht den noch rätselhaften Ausfall wohl aller vier Maschinen an Bord, des erst zwei Jahre alten Schiffes übrigens nicht alleine. Neben dem deutschen Hersteller der Motoren kommen auch Fachleute der norwegischen Havariekommission an Bord. Einer von ihnen ist Dag Lisbeth. Er äußerte sich im norwegischen Radiosender NRK. Wir wollen genau wissen, was, wie und warum passiert ist. Dazu werden wir die Crew befragen, uns die Maschinen ansehen und Daten sammeln, um damit den Havarieverlauf zu rekonstruieren. Das wird dauern. Schnelle Ergebnisse sind eher nicht zu erwarten. Also spekuliert die norwegische Presse. Da ist von mit dem Wellengang losgebrochenen Verunreinigungen in den Kraftstofffiltern und Leitungen die Rede. Oder, und daran glaubt im Moment wohl die Mehrheit der Fachleute, von Luft im Seewasserkühlsystem der vier schweren Generatoren, die den Strom für die Antriebe produzieren und eigentlich katastrophensicher in zwei unabhängig voneinander arbeitenden Maschinenräumen stehen. Eigentlich hätte das Fastunglück also gar nicht passieren dürfen. Aber ebenso eigentlich hätte das Schiff mit etwas weniger Glück auf einen Unterwasserfelsen dieses türkischen Küstenabschnittes auflaufen und leckschlagen müssen. Das ist zum Glück nicht passiert. Zum Glück haben sich nur wenige, laut Polizei 28 Menschen verletzt, die meisten leicht, und zum Glück ist das Schiff nicht weiter oben, im Norden Norwegens, havariert, denn da gibt es keine so gute Rettungsinfrastruktur, keine Helikopter, die so schnell mit dem Abbergen von Passagieren beginnen könnten. Deren Piloten und alle anderen Retter und Helfer bekommen heute großes Lob von den Menschen, denen sie geholfen haben. Professionell sei alles abgelaufen, heißt es, diszipliniert und ruhig. Karin Segnern hat einen dieser Hubschrauber geflogen. Ganz routiniert, auch unter den erschwerten Bedingungen am Wochenende. Die Dunkelheit war eine extra Herausforderung, sagte sie. Deshalb mussten wir besonders konzentriert arbeiten und immer zusätzlichen Spielraum einkalkulieren, aber die Bergung verlief gut. Diese Bergung dürfte den Geborgenen noch heute in den Knochen sitzen. Erst ein gutes Drittel der an Bord gebliebenen Passagiere, meist Briten und Amerikaner, ist bereits auf dem vorzeitigen Heimweg. Der Rest wartet noch in Norwegen auf den nächsten Flug nach Hause.
Carsten Schmiester über die Lage in Norwegen. Zwei Monate vor der Europawahl haben heute CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgelegt. Leitlinie ist der Kampf gegen die Bedrohung der EU durch Populisten von links und rechts. Aber auch innenpolitisch wollen die Schwesterparteien ein Signal setzen. Aus Berlin, Julia Barth.
Unser Europa macht stark, sagt der Titel des ersten gemeinsamen Europawahlprogramms von CDU und CSU. Stark finden die beiden Schwesterparteien heute in erster Linie, dass sie sich überhaupt zu diesem gemeinsamen Programm hinreißen lassen.
Also ich glaube, die wichtigste Botschaft heute ist, dass man vor 5 Jahren sich eine solche Veranstaltung in der Harmonie, in der inneren auch Zusammensetzung nicht hätte vorstellen können.
Freut sich etwa CSU-Chef Markus Söder schon vor der gemeinsamen Sitzung. Und aus seiner Freude über die neue Harmonie macht er auch in der anschließenden Pressekonferenz kein Geheimnis. Ein positiver Klimawandel sei das innerhalb der Union, die sich längst nicht nur deshalb einig sei, weil gerade Europawahl ist, sondern weil sich CDU und CSU tatsächlich inhaltlich aufeinander zubewegt hätten.
Wir haben jetzt ein Programm gemacht, das aus einem Guss ist.
Der gemeinsame Spitzenkandidat Manfred Weber kann von all der Einigkeit nur profitieren. Den Wahlkampf in den nächsten Wochen macht das für ihn auf jeden Fall deutlich leichter.
Für uns ist das starkes Zeichen der echten Union, die wir verkörpern, die in diesem Europawahljahr 2019 gemeinsam die Menschen überzeugen will, für Union zu wählen.
Inhaltlich wollen CDU und CSU die Menschen mit einem klaren Bekenntnis zu Europa überzeugen. Ein Europa, von dem die Bürger im Alltag ganz konkret etwas haben. Denn die Akzeptanz der Menschen ist für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Grundvoraussetzung.
Deswegen enthält dieses Programm neben der großen Vision zum Thema, wie soll die Rolle Europas in der Welt sein, eben auch sehr konkrete Vorschläge, wie dieses Europa dazu da ist, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen, wie dieses Europa die großen Fragen von Stabilität, von Sicherheit beantwortet, aber auch wie dieses Europa die unterschiedlichen Fliehkräfte zusammenhält.
Dazu gehört für die Spitzen von CDU und CSU, dass Europa eine Stabilitätsunion, aber keine Verteilungsunion sei. Die Vergemeinschaftung von Schulden oder einen europäischen Finanzminister lehnt die Union nach wie vor ab, ebenso wie eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Stärker zusammenarbeiten sollen die Mitgliedsländer nach dem Willen der Union dagegen in der Außen-, Verteidigungs-, Industrie- oder Wirtschaftspolitik.
Deutschland wird in der globalisierten Welt, in der wir heute leben, seine Industrie alleine nicht mehr schützen können. Auch das starke Deutschland nicht. Und deswegen muss es eingebettet sein in europäische Industriestrategie, die dann von der nächsten Kommission mit auf den Weg zu bringen ist.
Sagt Manfred Weber, der sich als potenziell künftiger EU-Kommissionschef auch dafür einsetzen will, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden. CDU und CSU sprechen sich außerdem für europäische Transitzentren und einheitliche Standards in der europäischen Asylpolitik aus. Bis 2030, so steht es im Wahlprogramm, soll eine europäische Armee her.
Und wir wollen die Einstimmigkeit in der außenpolitischen Fragen, beispielsweise in der China-Politik, beenden und zum Mehrheitsprinzip kommen.
Die CDU hat dem Wahlprogramm mit dem heutigen Vorstandsbeschluss ihren Segen gegeben. Die CSU wird über die 22 Seiten am Samstag noch auf einem Parteitag abstimmen.
Julia Barth aus Berlin. In Paris ist heute zum ersten Mal die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung zusammengetreten. Ihr gehören jeweils 50 Mitglieder beider Parlamente an. Zweimal im Jahr sollen diese sich künftig treffen, um die Zusammenarbeit der beiden Länder besser und einfacher zu gestalten. Das Ganze hat natürlich großen Symbolcharakter. Aus Paris Barbara Kostolnik.
Völlig problemlos ging die allererste deutsch-französische parlamentarische Versammlung noch nicht über die Bühne.
Funktionbar.
Das funktioniert nicht, seufzte ein konsternierter französischer Parlamentspräsident. Richard Ferrand meinte allerdings die Mikrofon- und Übersetzungsanlage, die kurzzeitig ihren Dienst einstellte. Noch braucht es die Übersetzung für die 100 Abgeordneten beider Länder, wenn auch nicht für Richard Ferrand.
Ich möchte den Wunsch aussprechen, dass wir am Ende der Legislaturperiode alle zweisprachig sind.
Es dürfte noch ein weiter Weg werden bis dahin, aber man ist ja zusammengekommen, um den Weg gemeinsam zu gehen, und einfach wird das nicht.
Wir werden Streit in der Sache führen. Den Streit braucht es,
forderte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
Aber die Debatten sind getragen von dem Respekt vor der Meinung des anderen. Auch hier kann diese neue Institution europäischer Vorreiter sein.
Denn natürlich, und das betonten viele Redner der Versammlung, Deutsche und Franzosen, soll diese Versammlung nicht jenseits des EU-Rahmens stattfinden, sondern im Gegenteil die europäische Integration in schwierigen Zeiten befördern. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass wir kein exklusives Paar sind, nur auf uns konzentriert, mahnte der LAREM-Abgeordnete Christoph Arendt, sondern überzeugte Europäer, die großes Interesse daran haben, alle unsere Partner mitzunehmen. So viel Integrations- und Verständniswillen konnte sich auch der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter nicht entziehen. Kleinwächter hat in Frankreich Deutsch unterrichtet. Er sieht sich als kritische und mahnende Stimme innerhalb der Versammlung, vor allem bei Fragen zur EU.
Gerade dieser Brexit ist ein Fingerzeig darauf,
dass viele Dinge, die oftmals mit wehenden Fahnen und schönen Farben beschrieben worden sind, nicht funktionieren. Die Grundhaltung war, da stimmt etwas nicht in dieser Europäischen Union.
Dass mit dieser EU etwas nicht stimmt, ist eine Einschätzung, die auch der französische Präsident unterschreiben würde. Daher will er sie ja auch reformieren und verbessern. Unter anderem zusammen mit Deutschland, mit dem Aachener Vertrag und der deutsch-französischen Versammlung.
Warum haben wir überhaupt diese Initiative ergriffen?
Fragte der deutsche Vorsitzende der Versammlung Andreas Jung und gab die Antwort gleich selbst.
Weil wir glauben, dass deutsch-französische Partnerschaft mehr ist als ein Regierungsvertrag, der nur der Rahmen sein kann für das, was wir daraus machen. Weil wir wissen, dass wir Europa nur mit allen gemeinsam gestalten können. Und in diesem Sinne empfinde ich unsere Versammlung als klare Absage gegen jede Form von Nationaltümelei.
Geplant ist, die Ausschüsse von Bundestag und Nationalversammlung besser zu verzahnen und vor allem Hürden abzubauen, die eine alltägliche Zusammenarbeit erschweren. Beispiel Sicherheitspolitik, Beispiel deutsch-französischer Wirtschaftsraum. Im Herbst wird sich das Mini-Parlament in Berlin treffen. Und vielleicht tritt da dann auch eine Neuerung in Kraft, die sich zumindest der Bundestagspräsident heimlich wünscht.
Wir machen dann eine Sitzung, in der jeder nur in der anderen Sprache sprechen darf. Es könnte sein, dass die Redezeiten dadurch kürzer würden.
Barbara Kostolnik aus Paris. Die Lage im vom Zyklon Idai heimgesuchten Mosambik ist weiterhin katastrophal. Zwar erreicht täglich mehr Hilfe die bedürftigen Menschen, aber auch das Ausmaß der Zerstörung wird immer deutlicher. In den überschwemmten Gebieten im Zentrum des Landes im südlichen Afrika steigt zudem die Angst vor dem Ausbruch von Cholera und Typhus. Über die Lage in Mosambik Jana Gent.
Überall in Beira sieht man sie, Menschen mit Tüten auf dem Kopf. Darin sind alle Habseligkeiten, die sie haben greifen können. Denn egal, ob sie in Beira gelebt haben oder von anderswo gerettet wurden, die Menschen sehen ähnlich aus. Verzweiflung macht sich auf den Gesichtern breit, wie bei dieser 20-Jährigen, die einem Hubschrauber entsteigt. Mein Mann und meine Familie sind noch dort. Es war keine Chance, sie alle mitzunehmen. Die Leute sagten, wir sollten in den Helikopter rein, aber alle anderen blieben zurück. Sie kommt aus dem Umland von Beira, das nach wie vor unter Wasser steht. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall. Viele Familien wurden getrennt. Im mosambikanischen Radio wurden Menschen aufgefordert, sich an Organisationen zu wenden, wenn sie Angehörige suchen. Täglich melden sich nun viele Eltern, die ihre Kinder vermissen. Wer es nach Beira geschafft hat, für den heißt es anstehen. Lebensmittel werden ausgegeben, auch Wasser wird ausgeschenkt. Wie sauberes Trinkwasser sieht das aber nicht aus. Und genau das bemängeln auch die Hilfsorganisationen vor Ort. Sie befürchten, dass Krankheiten ausbrechen. Die ersten Fälle von Cholera, Malaria und Typhus sind schon gemeldet. Das Technische Hilfswerk will morgen beginnen, in Beira Trinkwasser aufzubereiten. Dort also, wo viele Gerettete nun in Notunterkünften sind. Mzizandi ist Hubschrauberpilot aus Südafrika und erzählt, was er in den vergangenen Tagen getan hat.
We've rescued a couple of hundreds of people.
Wir haben einige hundert Menschen gerettet. Am schwierigsten war es, wenn sie auf kleinen Inseln festsaßen oder in Bäumen. Aber es wird besser. Das Wasser geht zurück. Und es gibt Stellen, an denen wir derzeit landen können. Die Arbeit ist aber noch lange nicht beendet. Südwestlich von Beira hat sich ein Binnensee gebildet, 25 Kilometer breit und 125 Kilometer lang. Er ist dort, wo bis Mitte März noch Felder waren. Eine Ernte wird es in diesem Jahr unmöglich geben. Und immer noch sind mittendrin Menschen. Paul Herbst, der zu einem südafrikanischen Rettungsteam gehört, bezeichnet seine Arbeit als alles andere als einfach. Ich glaube, wir haben die Stärke des Zyklons überhaupt nicht erwartet. Das Ausmaß und die vielen Menschen, die gerettet werden mussten, haben wir auch unterschätzt. Es gab den totalen Blackout, keinen Strom, kein Wasser, keine Kommunikation. Das hat es uns sehr schwer gemacht. Immerhin gibt es inzwischen wieder ein bisschen Strom, hin und wieder Internet und Telefon. Irgendwie geht es weiter, das Leben in Beira. Doch ist es ein Leben im Ungewissen. Die Stadt liegt in Trümmern. Vom Wiederaufbau redet noch niemand. Jetzt geht es erst einmal darum, hunderttausende Menschen zu versorgen.
Jana Gent über die Lage in Mosambik. Neuseeland hat jetzt eine Kommission zur Aufklärung des Anschlags auf zwei Moscheen mit 50 Todesopfern in Christchurch eingerichtet. Ziel ist, die Hintergründe des Massakers zu durchleuchten, das Neuseeland erschüttert hat, das Land, das stolz ist auf seine Friedfertigkeit. Aus Christchurch, Lena Bodewein.
Es ist nicht irgendeine Untersuchungskommission, die sich mit dem Massaker von Christchurch beschäftigen wird, sondern eine sogenannte königliche. Eine königliche Kommission ist den Belangen von größter öffentlicher Wichtigkeit vorbehalten. Und das ist ganz klar das, was in diesem Fall angebracht ist. So Premierministerin Jacinda Ardern heute. Bereits am vergangenen Montag war eine Kommission mit der Aufklärung des Blutbads beauftragt worden. Jetzt wurden Umfang und Dringlichkeit nochmal erhöht. Vertreter von Polizei, Geheimdiensten und Einwanderungsbehörden sollen zusammenarbeiten. Denn nicht nur trauerten die Neuseeländer und Muslime aus aller Welt um die Opfer, so Ardern, sondern sie fragen auch völlig berechtigt, wieso ein Terrorangriff hier geschehen konnte. Es geht um den Zugang zu halbautomatischen Waffen, um die Rolle der sozialen Medien und um den Fokus der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Eine königliche Kommission. Der Name geht zurück auf die Tatsache, dass offiziell Königin Elisabeth II. Staatsoberhaupt des faktisch unabhängigen Staates Neuseeland ist. Diese Kommission kann unabhängig von der Regierung handeln und ermitteln. Ihr steht ein oberster Richter vor. Jeder Stein werde bei diesen Ermittlungen gewendet, so Ardern. Es gehe auch darum zu überprüfen, ob dieser Terrorangriff hätte verhindert werden können. Und ich möchte Empfehlungen, wie solche Angriffe in Zukunft verhindert werden können.
Lena Bodewein aus Neuseeland. In Thailand ist am Wochenende gewählt worden. Es war eine Wahl, die vor allem dazu dienen soll, die Militärmachthaber, die 2014 durch einen Putsch an die Macht gekommen waren, an der Spitze des Landes zu halten. Wenig überraschend stellt sich jetzt also die Bekanntgabe des Wahlergebnisses als problematisch dar. Holger Senzel berichtet.
Das Gedränge bei der Pressekonferenz der Wahlkommission war groß. Denn es gibt eine Menge drängende Fragen nach dieser thailändischen Wahl. Doch die Antworten wurden vertagt, um fast 7 Wochen. Wir wissen jetzt zwar, welche Partei die meisten Stimmen bekommen hat, aber der nächste Schritt ist ja die Verkündung des offiziellen Endergebnisses. Die Wahlkommission wird dies am 9. Mai tun. Das wirft natürlich wieder neue Fragen auf und es nährt die Spekulationen über Wahlbetrug. Noch gestern Abend war die militärnahe Partei von Junta-Chef Prayut Chan-Ocha zum Wahlsieger erklärt worden, mit 500.000 mehr Stimmen als die stärkste Oppositionspartei Poy Thai. Gegen alle Umfragen und Erwartungen. In Online-Netzwerken war von Stimmenkauf und Einschüchterung die Rede. Außerdem wurden fast 1,9 Millionen Stimmen für ungültig erklärt. Die Poy Thai-Partei, hervorgegangen aus den Rothemden des ehemaligen Premiers Thaksin, erklärte sich heute ebenfalls zum Wahlsieger. Spitzenkandidatin Sudarat Keyuraphan will gerichtlich gegen das ihrer Ansicht nach manipulierte Ergebnis vorgehen und sich gemeinsam mit anderen oppositionellen Parteien um die Bildung einer Koalitionsregierung bemühen. Für den General dürfte daher im Zweifelsfall die Suche nach einem Bündnispartner schwer werden. Denn auch Thanathorn Yuengrong Gruankit von der neu gegründeten Future Forward Partei machte deutlich, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Militär geben wird. Der 39-jährige Parteigründer muss sich ab morgen wegen Verunglimpfung des Staates vor Gericht verantworten. Er ist einer der reichsten Männer Thailands und anders als von der Junta gewünscht, sind diese Wahlen für ihn kein Schlusspunkt, sondern erst der Anfang des politischen Kampfes. Diese Wahl ist nicht das Ende. Diese Wahl ist nicht das Ziel unserer Reise. Aber um mehr Demokratie und Gerechtigkeit zu erreichen in der Gesellschaft, brauchen wir mehr Zeit. Wer sich in den letzten Wochen in Thailand umhörte, konnte leicht zu dem Schluss kommen, dass die Menschen von der Militärjunta die Nase voll haben. Offen wie nie zuvor machten Thailänder ihrem Ärger Luft, die Wut größer als die Angst. Vor allem die 7 Millionen Jungwähler hatten mit den alten Männern der Junta nichts mehr am Hut. Der Rap Against Dictatorship wurde zum Sinnbild des Jugendprotestes. Wir haben nur eine Wahl, schweigen oder hinter Gittern verrotten. 60 Millionen Mal geklickt, die Junta kapitulierte vor dem Erfolg und ließ die Musiker in Ruhe. Die Frage ist, ob die Militärs ihr demokratisches Mäntelchen anbehalten, wenn der zivile Widerstand wächst. Prayut Chan-Ochas Nachfolger als thailändischer Armeechef kann sich vorstellen, dass die Armee so wie 2014 noch einmal gewaltsam für Ruhe sorgt, sollte das Land in eine schwere Krise schlittern. Das hat in Thailand schon Tradition. Seit 1932 putschte das Militär insgesamt 19 Mal.
Holger Senzel über die Wahlen in Thailand. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.